bereit sind, den Stolz zu überwinden. Die Demut sagt, ich bleibe Lernender, auch wenn ich schon Rentner bin. Das staune ich. Ich möchte jetzt gerade das Beispiel geben, weil ich so ein Besserwisser war. Ich habe es schier nicht ertragen, bin ich heute wahrscheinlich noch manchmal empfindlich, wenn ich gerade am Kochen bin und jemand mir einen Kochtipp geben will, da könnte ich gerade so platzen. Und meine Mutter sagte dann zu mir immer wieder, David, lass dir doch einfach was sagen. Ich so, ja, ich weiß schon, brauch nichts sagen. Und dann sagte sie, ich habe eine Freundin, die kann richtig gut kochen, erzählt meine Mutter. Die ist schon weit über 60. Wenn die in eine Küche reinkommt, dann tut die so, als wäre sie komplett Lernender. Da guckt die, wie machen das die anderen, und sagt, ach, das ist ja interessant, und wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das? Und das ist so eine, die saugt alles auf, die ist permanent Lernender und deswegen verbessert die sich permanent, weil sie von anderen echt was annimmt. Und ich denke, das ist in unserem Leben an so vielen Punkten so wichtig, dass wir nicht sagen, hör auf, mir zu sagen, weil sonst denkst du noch, ich mache das nur wegen dir so. Das ist ja die große Angst, dass am Ende jemand nur sagt, ja, das ist ja nur deswegen gut geworden, weil ich dir einen Tipp gegeben habe. Also geht es darum, wer soll die Ehre dafür bekommen? Der Demütige bleibt Lernender, auch wenn er ein Rentner ist. Und er weiß, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und der Demütige sagt, ich brauche den Heiligen Geist und zwar an jedem einzelnen Tag. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wenn wir also wissen, woher unsere Kraft kommt, neigen wir nicht dazu, uns zu rühmen, sondern Gott die Ehre zu geben. Wie können wir also demütiger werden? Weil das interessant ist, kein Mensch kommt demütig auf die Welt. Wir werden demütig, sanftmütig oder besonnen, indem wir uns darin üben. Geduld lernt man nur durch geduldig sein. Das ist echt verrückt. Wir denken ja manchmal, es geht irgendwie so, Herr, schenkt mir Geduld, aber schnell. Und wenn du immer sofort bekommst, was du willst, wirst du nie lernen, geduldig zu sein. Wir haben natürlich diese Phasen, als Kleinkind ist es so, wenn ein Kind schreit, hat es existenzielles Bedürfnis und das muss sofort gestillt werden. Wird die Sabine in ein paar Monaten erfahren dürfen. Wenn dann so das Baby kommt und dann hat das Bedürfnis und es sagt dann, jetzt und sofort, sonst sterbe ich. Interessant ist, wenn wir aber permanent über Jahre dieses Bedürfnis exakt auf den Punkt, wenn es schreit, stillen, dann wird es nur als 20-Jähriger denken. Mama, wo ist meine Jeanshose? Die ist in der Wäsche. Wieso ist sie in der Wäsche? Ich wollte die heute anziehen. Ich sterbe. So nach dem Motto. Oder weil das Bedürfnis nicht gestillt wird. Und das Spannende ist, dass wir dann in der Phase der Entwicklung brauchen wir diese Lektionen, dass wir uns in zum Beispiel Geduld, in Demut, in Sanftmut üben. Das heißt, Gott wird uns viele Möglichkeiten schenken, wo wir uns darin üben dürfen. Und das hört, große Enttäuschung für alle, nie auf. Also ich finde, geduldig sein ist was Ätzendes. Und doch ist es so, wenn du zum Beispiel eine Flugreise machst, da musst du mittlerweile 3 Stunden vorher da auf dem Flughafen rumsitzen, dass bis du in das Flugzeug kommst. Da denkst du immer, warum können wir es nicht so machen? Ich fahre mit meinem Chauffeur und Karosse vor, mit Fähnchen dran, fahre rein und dann warten sie und sagen, schön, jetzt, dass du da bist, jetzt können wir gehen. Ja, und ich habe nur keinen Privatjet. So, also geduldig sein. Geduld lernt man nur durch geduldig sein. Wenn du immer sofort bekommst, wirst du nie geduldig. Und das ist mit Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist schenken möchte, immer so. Manchmal wird Gott dann auch die harte Tour gebrauchen müssen, um uns etwas beizubringen, wenn wir nicht hören. Und wenn uns Gott demütigt, wird es mitunter eine Weile dauern, bis wir es verstanden haben und es einordnen können. Aber dann gibt es auf einmal alles einen Sinn und wir merken, es hat zwar weh getan, aber es bringt die Puzzleteile zusammen. Ich habe viel gelernt. Ich frage ja immer wieder im Gottesdienst, wo oder wie hast du dann das eine oder jene schon erlebt? Und die Frage stelle ich euch zwar, aber da könnt ihr für euch selber beantworten, wo habe ich schon mal so eine richtig fette Demütigung erlebt, wo ich schier nicht ertragen habe? So eine Demütigung und wo ich dachte, ich platze jetzt und Gott, warum lässt du das zu? Mag irgendjemand davon berichten? Dann will ich jetzt die Gelegenheit geben. Ich erzähle euch mal eine für mich ganz schlimme Demütigung. Ich hatte einen in der Ausbildung, so einen richtigen, kotzigen Arbeitskollegen. Das war ein Großmaul schlechthin und der hatte immer recht und das war immer eigentlich, und er war auch eigentlich ziemlich gut. Und dadurch war aber auch ziemlich unangenehm. Und ich hätte so gern gehabt, dass der echt auch mal blöd dasteht. Und ich weiß noch, wie wir in irgendeinem Raum war irgendwas, wie es genau dazu kam. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann also lautstark sein Verhalten kommentiert, so dass es der Abteilungsleiter der Ausbildungsleitung mitbekommen hatte. Und anstatt mir Recht zu geben, hat der mich vor allen runterlaufen lassen, warum ich jetzt das hier weitergeben, warum ich hier versuche, ihm zu schaden. Und das hat mich echt zutiefst gedemütigt. Ich dachte mir, ich habe doch aber Recht gehabt und der muss doch auch mal seine Lektion lernen. Und dabei, wer war's, der die Lektion lernen musste? Ich. Und ich musste es echt lernen zu akzeptieren, dass es nicht mein Job ist, ihn zu maßregeln und zu demütigen. Drei Punkte, die uns helfen können, demütig zu werden bzw. demütig zu bleiben. Erstens, vergiss nie, wer dich gemacht hat. Niederlagen können ein Segen sein. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt aus Österreich und sie führen seit vielen Jahren so ein Lebensgemeinschaftshaus, wo sie Menschen mit sozialen Problemen, aber auch mit Süchten bei sich aufnehmen, die dort in der familiären Umgebung echt gesund werden können und auch geschützt sind. Und sie erzählten mir, dass sie erfolgreiche Unternehmer waren und gerade dabei waren, durchzustarten mit einer Modehauskette und waren dabei von ein, zwei Filialen in ganz Österreich, ungefähr 15 Filialen haben sie in kurzer Zeit aufgemacht und sie dachten, jetzt ist so richtig was am Start. Stell dir vor, irgendein richtig gutes Modehaus, was wir hier so kennen würden, was weiß ich, in Aschaffenburg oder so. Auf einmal in jeder Stadt bauen die so ein Ding auf und auf einen Schlag ist der Laden nicht gelaufen und die Kunden blieben weg und vielleicht konnten sie die Mitarbeiter auch nicht richtig schulen und trainieren, weil die ja nicht überall gleichzeitig sein konnten. Und dann sind die richtig krass den Bach hinuntergegangen und insolvent gegangen und wirklich finanziell Schiffbruch erlitten. Im Nachhinein sagten sie, das war eigentlich ein Segen für uns und die Möglichkeit, aus dieser Mühle auszusteigen, weil wir sonst immer nur weiter für den Profit gearbeitet hätten. Und auf einmal hatten sie gemerkt, das ist gehaltetes Ziel. Und dann haben sie eben ein Haus gesucht und haben mit dem Vermieter gesprochen und sagten, was sie alles vorhaben. Und der war so geplättet von ihrer Selbstverständlichkeit, dass er ihnen zur Hälfte vom üblichen Preis das große Haus zur Vermietung gegeben hat, ohne einen schriftlichen Mietvertrag. Als Hauseigentümer bist du quasi ausgeliefert deinem Mieter ohne Mietvertrag, weil der kann alles machen dann. Und da sind jetzt schon seit, ich weiß nicht, 25 Jahre drin und machen eine coole Arbeit. Und dann staunt man, ey, Niederlagen können manchmal echt gut sein. Wenn wir realisieren, dass wir nicht alles im Griff haben, sondern Gott allein, dann beginnen wir wieder zu danken. Das ist zwar keine leichte Lektion, aber ein guter Nährboden für Sanftmut und sanftmütig sein. In 1. Mose 13 war Abraham, vielleicht habt ihr schon mal von Abraham gehört. Abraham hatte einen Neffen, der Neffe hieß Lot. Und eigentlich hatte Lot nichts dazu beigetragen, sondern alles, was Lot, sein Neffe, besessen hat, hat er irgendwie durch den Segen, der auf Abraham lag, bekommen. Und auf einmal war so, die Sippe von Abraham war mit allen Tieren, Eseln, Kamelen, Ziegen und was auch sonst die alles bei sich da in der Landwirtschaft hatten, die war so groß und Lots war fast gleich groß. Und das war auf einmal so, dass die waren ja im Südland von Israel unterwegs, da ist eigentlich viel Steppe und Wüste und selbst wenn die Tiere sehr karges Futter brauchen nur, dann ist es doch nicht genug für beide Sippen gewesen. Und auf einmal kam es an den Punkt, wo die gemerkt haben, unsere Knechte und Mägde, die streiten ums Futter für die Tiere und sind ständig am Zanken. Und Abraham, von dem eigentlich alles ausging, wo der das ganze Segen auch rüberging auf seinen Neffen, sagte zu seinem Neffen Folgendes: Weißt du was, Lot, wir sind eigentlich zu groß als zwei Sippen. Wie wär's, wenn wir uns trennen? So, jetzt mal einen kurzen Cut. Ich hätte denn gesagt, dadurch, dass du eh alles von mir hast, suche ich mir aus, wo ich hingehe und du kannst doch den Rest übernehmen. Abraham hat ganz anders reagiert. Der sagte, Lot, wir sind zu groß, wir schaffen's gemeinsam nicht. Weißt du was, guck dir das Land an. Du kannst in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung oder in die Richtung. Entscheide du und ich nehme das, was übrig bleibt. Jetzt könnte man als Lot natürlich misstrauisch werden und sagen, da ist sicher ein Trick dabei. Warum kann der mir das einfach zugeben? Such du's Bessere aus. Such du aus, wo du denkst, es ist gut und ich nehme das andere. Der Trick dabei ist, dass Abraham wusste, nicht das menschlich Fruchtbare ist segensreich, sondern das, was Gott gibt. Und Lot hat sich natürlich, so genügsam wie er war, gesagt, ich nehme die fetten Weiden, ich nehme das, wo es genug gibt und ist damit seiner ganzen Sippe hingezogen. Und dann führte Gott Abraham auf den Berg und sagte, guck mal um dich herum, weißt du was, Abraham? All das schenke ich dir, du sollst noch mehr gesegnet sein, weil du nicht auf das Bessere geachtet hast. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 13, ganz spannende Geschichte. Wenn Menschen uns ausnutzen, dann schreit der Teufel in unsere Gehörgänge hinein, das lässt du aber ganz, du lässt sie aber ganz schön übers Ohr hauen. Die bestehlen dich. Das ist doch nicht richtig. Das ist nicht fair. Ohne dich besäßen die doch überhaupt nichts. Nein, die berauben mich ganz und gar nicht, hat Abraham damals gesagt. Ich gebe es ihnen, ich segne sie und ich bin gut zu ihnen. Und Gott wird sich schon um mich kümmern. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eine Lektion, die muss ich echt auch ganz neu und immer wieder neu lernen. Und ich habe auch schon einen Punkt, wo ich das anwenden werde in den nächsten Tagen. Weil ich möchte sowieso, dass mich Gott versorgt und nicht Menschen. Zweiter Punkt, vergiss nie, von wem du alles hast. Wenn alles super läuft, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, vielleicht sogar so Happy Life und so weiter, dann sind wir in der Gefahr zu vergessen, woher alles kommt. Aber wenn nicht alles rund läuft, merken wir, wie viel wir Gott zu verdanken haben. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Hey, alles, was gut ist, kommt von Gott. Und er ist da auch nicht wechselseitig. Wisst ihr, Gott ist da, kann man so fast sagen, wie der spanische Langstreckenläufer Ivan Fernandez Anaya heißt er. Kann man sicher googeln oder YouTuben. Und zwar dieser Kerl, Langstreckenläufer unterwegs, Ivan Fernandez Anaya. Und der war echt der Hammer. Der ist auf einem Cross-Country-Lauf unterwegs gewesen. Und er war unterwegs und wollte dort das Rennen machen. Aber es gab einen, der war schneller und besser wie er. Einen Kenianer, Abdel Mutai hieß der. Und dieser Kenianer, der war in einem so krassen Abstand zu diesem Spanier, dass der Spanier das nicht mehr aufholen konnte. Und die waren, weiß nicht, wie lang dieser Lauf ging, vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Marathon. Die liefen und der Kenianer war weit vorne, Spanier hinterhergehechelt als Zweitplatzierter. Und auf einmal dachte der Kenianer, hey, das ist es, glaube ich, bin im Ziel. Und hat aufgehört zu laufen und schon in Siegerpose sich gefreut und stand da, obwohl das Ziel erst 10 Meter weiter gewesen wäre. Und er hat sich da so gefreut und irgendwie waren alle geplättet, dass der Spanier aufholen konnte. Und dann sagte er zu dem Kenianer, du bist noch nicht am Ziel, da vorne ist das Ziel. Aber du warst schneller, geh du vor mir durchs Ziel. So ist Gott, der guckt, dass wir vorher ans Ziel kommen. Und das ist echt der Hammer. Später hat er das so kommentiert, weil die ganzen Reporter und Journalisten wissen wollten, warum hat er denn das gemacht? Und dann sagte er, ich glaube, hiermit habe ich mir einen besseren Namen gemacht, als wenn ich gewonnen hätte. Ey, er hat sogar bis in meine Predigt geschafft. Dieser Kerl. Und wenn das nichts bedeutet. Ich habe mir damit wahrscheinlich einen besseren Namen gemacht, dass ich hier fair gespielt habe. Heutzutage hat man das Gefühl, dass im Sport, in der Politik und in der Gesellschaft alles erlaubt ist. Da tut eine Geste der Fairness und der Ehrlichkeit wirklich gut. Und dritter Punkt ist, vergiss nie, dass du ohne Jesus nichts kannst. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Leute, abgetrennt von Jesus können wir nichts tun. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, wünsche ich mir nichts mehr, als dass jeder Mensch Gottes Liebe erleben kann. Er hat so viel für jeden von uns vorbereitet und will uns mit guten Gaben beschenken. Doch die Fehler in unserem Leben blockieren und zerstören uns da manchmal. Wenn Eifersucht in meinem Herzen Platz hat, missgönne ich es anderen, dass Gott sie mehr beschenkt als mich. So, das hören wir uns vielleicht nochmal an. Das ist nämlich echt der Hammer. Wenn Eifersucht und Neid in meinem Herzen Platz hat, missgönne ich, also dann gönne ich es ihm überhaupt nicht, einem anderen, dass Gott diesen anderen mehr beschenkt als mich. Wisst ihr, das ist so ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe das mal gehört, früher war das ja so, da gab es ja, da haben die Leute, wenn sie gearbeitet haben, nicht das Geld aufs Bankkonto eingezahlt bekommen, sondern in einer gewissen Lohntüte. Und da wurde wöchentlich dann die Lohntüten gepackt und am Freitag nach dem Schaffen sind sie dann ins Lohnbüro gegangen, haben ihre Tüte bekommen. Und dann hat da ein so ein Kerl, hat dann mal gemerkt, dass er dass in seiner Lohntüte mehr Geld drin war, wie er eigentlich verdient hätte. Und dann dachte er sich, naja, das ist okay, das nehme ich hin. Und die Lohnbuchhalterin hat dann gemerkt, nachdem sie alle Lohntüten da ausgegeben hat, irgendwie hat sie sich vertan. Es geht mit der Rechnung auf, sie hat mehr Geld, also die Kasse stimmt nicht. Dann hat sie hinüberlegt, dann sagte sie sich, was mache ich denn jetzt? Wie finde ich raus, wem ich das zu viele Geld gegeben habe? Und dann hat sie gedacht, es könnte eigentlich nur vielleicht der oder der sein. Und dann hat sie bei der nächsten Woche demjenigen einfach genau den Betrag weniger in die Lohntüte, den sie vermutet hat, letzte Woche zu viel reingetan zu haben. Und stellt euch vor, was hat der gemacht, als er seine Lohntüte geöffnet hat? Genau, der hat sich beschwert. Und dann sagte sie, ja, aber letzte Woche, als zu viel drin war, haben sie sich doch auch nicht beschwert, oder? Dann sagte er, ja, ich dachte mir, einmal lasse ich mir das schon gefallen. Das ist echt dieser Aspekt, hey, sind wir bereit? Und das will ich, es fordert mich am meisten mit heraus, bin ich bereit, dass ich Gott zutraue, dass er jemand anderen mehr segnen darf als mich? Oder was macht es mir? Bin ich gleich voller Neid und Eifersucht? Die Eifersucht zerstört die Liebe. Wenn Eifersucht in meinem Herzen Platz hat, missgönne ich dem anderen, dass Gott in mir beschenken kann. In Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach im Auftrag Gottes prophetisch zu reden. Leute, ohne Liebe höre ich auf, Gutes zu prophezeien. Eifersüchtig würde ich verhindern, dass andere Gottes Sicht in ihrem Leben erkennen. Gefangen in Minderwertigkeitsgefühlen hätte ich keine Motivation, das dem anderen in Liebe zu prophezeien und zu sagen, ich sehe in dir, dass Gott Großes mit dir vorhat und ich freue mich darüber. Mir ist Folgendes passiert, ich bin ja da nicht ständig unterwegs, aber als wir jetzt in Israel waren und mit diesen verschiedenen Nationen als Gruppe zusammen waren, dann war da ein junger Mann aus Kenia. Und dieser junge Mann, er sah elegant aus, er war groß, er war schlank und er war sehr still und zurückhaltend. Ich glaube, die Ostafrikaner sind eher ruhiger und die Westafrikaner, gerade so Nigerianer, können temperamentvoll sein. Also bei ihm war es so, er war extrem still und zurückhaltend. Und wir hatten so eine Gebetszeit und ich hatte dann so den Eindruck und habe, nachdem er berichtet hat, was er auch schon mit Gott erlebt hat, war ich so klein mit Hut von dem, wo ich dachte, boah, das ist der Hammer, was er in seinem Land schon an Eindruck, Fußspuren hinterlassen hat. Und dann habe ich ihm ein Wort der Ermutigung gehabt und gesagt, John hieß er. John, weißt du was? Ich sehe in dir, dass Gott dich echt gebrauchen möchte, noch mehr, wie er es jetzt tut. Und dann habe ich gesagt, wenn du dir die Demut behältst, die du hier ausstrahlst, dann glaube ich, dass du mal vor Präsidenten sprechen wirst, dass du eingeladen wirst, weil Menschen dich hören wollen vor Präsidenten und Parlament. Und der Kerl, der war echt total geflasht und ich war es eigentlich auch. Jetzt sagen wir, wenn ich jetzt menschlich neidvoll wäre, würde ich sagen, das möchte er nicht, dass der, ich würde gern im Bundestag dazu reden. Erlauben wir, dass Gott andere mehr segnet wie uns. Eifersucht, Minderwertigkeitsgefühle, Sucht, die eigene Fehler oder auch unser Stolz können uns gefangen nehmen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Sicht Gottes über unserem Leben zu erkennen. Und wenn wir aber diese drei Dinge nicht vergessen, wenn wir uns darauf besinnen, wer uns gemacht hat, von wem wir alles Gute bekommen und dass wir ohne Gott nichts tun können, dann werden wir sanftmütig, demütig und dann kann Gott wirklich durch uns wirken. Und ich lade uns da ein, diesen Aspekt der Demut, der Sanftmut, dieses echt Besonnensein in unserem Alltag anzuwenden. Und vielleicht hast du in diesem Wochenende oder in der kommenden Woche gerade Aspekte, wo ihr Neid und Hochmut, entweder wenn Zeugnisausgabe ist, was, du bist doch viel schlechter wie ich, ich bin ja voll gut, oder aber, dass wir anderen das missgönnen, dass sie erfolgreicher sind, oder wir denken, aber die sind doch nicht Christen, warum geht's denen, warum segnet Gott die mehr? Dass wir dann sagen, oh, Lektion vom Himmel, die nehme ich an. Die Lektion nehme ich an. Lass uns miteinander beten.